Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der Gemeinde Jesu Christi. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Also, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass wir beieinander sind, dass wir Gemeinschaft haben. Wir freuen uns auf das Wort Gottes, das Geist und Leben ist. Und wir wollen beten, Vater, schenke uns Weisheit und Einsicht und hilf uns, dein Wort zu begreifen. Amen. So, die Schöpfungsordnung Gottes. Wir haben uns hier an ein Thema herangewagt, das schon sehr herausfordernd ist. Also persönlich habe ich die ganze Zeit mich um das Thema gedrückt. Mir war es irgendwie suspekt. Und auch 1000 Auslegungen findest du im Netz und bei ernsthaften Christen auch. Also ich möchte nicht sagen, dass es alles Schrott ist, sondern es ist einfach keine Einheit da. Niemand hat offensichtlich dieses Thema grundsätzlich einmal studiert und versucht, aus dem Wort Gottes heraus das zu verstehen. Nicht aus unserer kulturellen Situation oder der Betrachtungsweise der damaligen kulturellen Situation, sondern aufgrund dessen, was auf dem Herzen Gottes ist. Und da kommt ganz was Erstaunliches heraus. Und das wollen wir heute miteinander studieren. Kurze Einleitung. Wir sind herausgefordert, anhand der Heiligen Schrift alles zu prüfen, dass sie der einzige Maßstab für uns sein kann, wenn es darum geht, die Wahrheit zu erkennen. Es gibt andere Maßstäbe, aber wenn es um die Wahrheit geht, gibt es nur einen Maßstab. Das ist das Wort Gottes. Immer wieder werden wir vom Geist Gottes auf fundamentale Irrtümer hingewiesen. Was haben wir an Irrtümern hinter uns gelassen? Was haben wir an Ballast abgeworfen, Adnan, die letzten Jahre? Ja, jetzt sind schon 7 Jahre her, was wir an Ballast abwerfen mussten, weil wir 10 Jahre ist es schon, ja. 10 Jahre. Ja klar, 14, 24, 10 Jahre ist es her. Was mussten wir an Ballast abwerfen, was wir falsch angenommen haben. Einfach, weil es andere Menschen gesagt haben, wir das angenommen haben und nicht geprüft haben im Wort Gottes. Die sich auch, also diese Irrtümer bei uns verfestigen konnten und uns herausfordern, diese konsequent in Frage zu stellen. Einfach diese unbequeme Situation, Herausforderung anzunehmen und zu sagen, was ist wirklich im Herzen Gottes? Die einzige Grundlage für den christlichen Glauben, die Bibel, ermahnt uns, menschliche Überlegungen und Schlussfolgerungen als Quelle der geistlichen Offenbarungen abzulehnen. Ganz egal, wer da was sagt, welche geistliche Größe der sein mag im Reich Gottes. Ja, das einzige Maßstab ist das Wort Gottes. Das Neue Testament warnt Christen immer wieder vor Menschenlehre, vor vermeintlicher menschlicher Erkenntnis, Klugheit und Weisheit. Die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Dafür ist die Weisheit Gottes Torheit in der Welt. Wir wollen heute den Ratschluss Gottes bezüglich seiner Schöpfungsordnung und insbesondere die Ordnung für das Verhältnis von Mann und Frau, deren Verantwortung, Aufgaben und Autorität erkennen, um vorgefasste Meinungen und zu dem, was sich auch bei uns verfestigt hat, zu diesem Thema anhand der Wahrheit des Gottes zu prüfen und wenn nötig abzulegen und die gesunde Lehre anzunehmen. Es gibt gesunde Nahrung für den Leib, es gibt gesunde Lehre für den Geist. Wir sind herausgefordert, uns vom Zeitgeist dieser Welt konsequent abzusondern und zur Erkenntnis des gesamten Ratschlusses Gottes zu kommen. Es ist erstaunlich, wir werden erkennen, wir kommen immer wieder zum Ursprung zurück. Wenn wir dieses Thema, die Frau im Gottesdienst, studieren, dann kommen wir immer wieder an den Anfang zurück. Wir werden es gleich miteinander erleben. Wir sind herausgefordert, uns vom Zeitgeist dieser Welt konsequent abzusondern und zur Erkenntnis des gesamten Ratschlusses Gottes zu kommen. Ich halle wieder, Gundiger, Römer 12, 2, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Wir müssen unser Denken verändern, dort beginnt es. Dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Wir wollen herausfinden, was ist der vollkommene Wille Gottes. Wir wollen nun gemeinsam den Ratschluss Gottes zur Frau in der Gemeinde studieren und verstehen, was der Wille Gottes für die Gemeindeordnung zu diesem Thema ist. Ich habe immer gedacht, Mensch, und wenn dann die Frauen keine Kopftücher tragen im Gottesdienst, wenn wir als Älteste das zulassen, sind wir in Rebellion zu Gottes Anweisungen für den Gottesdienst, für den Tempel, wo der lebendige Gott wohnt und so weiter. Das hat mir immer seelische Diskrepanzen, ich möchte jetzt nicht sagen Schmerzen, aber Diskrepanzen erzeugt. Und ich war mir nicht sicher, ob wir im Willen Gottes sind, wenn wir nicht fordern, dass die Frauen Kopftücher tragen. Es war eine schwierige Situation. Wir wollen offen sein für die Führung durch den Geist Gottes auf dem Fundament der Heiligen Schrift. Also Geist und Wort müssen zusammenpassen. Wir können nicht sagen, ich brauche keinen Lehrer mehr, ich brauche keine Bibel mehr, ich habe den Heiligen Geist. Nein! Wir haben nicht mehr wie damals den Geist der Unterscheidung, die Gabe der Geisterunterscheidung. Das haben wir heute nicht mehr, brauchen wir auch nicht, weil wir das gesamte Wort Gottes haben, anhand dessen wir alles prüfen können. Also es ist wichtig, dass wir sagen, was sagt uns der Geist? Und ob das der Heilige Geist ist oder anderer Geist, viele Geister sind ausgegangen in diese Welt, das können wir nur erkennen anhand der Schrift, sonst wird es schwierig. Weil der Geist der Finsternis ist clever. Der benutzt auch das Wort Gottes, aber in der falschen Richtung. Um zu verstehen, was der Heilige Geist insbesondere durch den Apostel Paulus sagt, wir haben ein paar entscheidende Schriftstellen, die möchte ich gleich komprimiert darstellen, müssen wir zum Anfang zurück. Was ist in Gottes Herz? Zur Schöpfung. Wir wollen den Schöpfungswillen Gottes zu Adam als Bild des Mannes und zu Eva als Bild der Frau und ihre Verantwortungen, Aufgaben und Autoritäten studieren und verstehen, damit wir mehr Licht zu diesem wichtigen und sehr umstrittenen Thema unter den Gläubigen von Gott kommen. Dieses Thema ist seit Jahrhunderten über Denominationen hinweg nicht geklärt, nicht geklärt. Du kannst da auswählen, was du nimmst. Wir haben das Thema aufgegriffen aufgrund verschiedener Fragen in der Gemeinde. Die entscheidenden Schriftstellen, die Bedeutung der wichtigsten Schriftstellen zum Thema, also so gliedern wir das, die Schöpfungsordnung Gottes, der Sündenfall und die Gemeindeordnung damals und heute. Zunächst wollen wir uns die wichtigsten und entscheidenden Schriftstellen zur Rolle der Frau in der Gemeinde, aber auch die grundsätzliche Schöpfungsordnung Gottes bezüglich des Mannes und der Frau vor Augen führen. Hier eine Übersicht über alle relevanten Schriftstellen im Neuen Testament, die wir anschließend zum Teil nicht alle detailliert betrachten wollen. Es geht los mit Galater 3, 28. Ja, hier ist, wir sind alle gleich in Christus. Hier ist weder Jude noch Grieche, weder Sklave noch Freier, weder Mann noch Frau, nur noch einer in Christus. Dieser Vers hebt die Gleichheit aller Gläubigen in Christus hervor. Unabhängig von ethnischen, kulturellen, sozialen oder geschlechtsspezifischen Unterschieden. Diese Gleichheit bezieht sich auf die Zugehörigkeit und den Wert aller Menschen im Leib Christi. Vor Gott in Christus gibt es keine Unterschiede mehr. Weder Jude noch Grieche, also weder Jude noch Heide. Weder Sklave noch Freier, weder Mann noch Frau. In Christus sind wir alles einer. Epheser 5, 22, die nächste, bis 33, 11 Verse. Hier wird die Ehe als Abbild der Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde dargestellt. Die Rolle der Frau in der Ehe wird als ein Bild der gegenseitigen Liebe und Unterordnung im Verständnis der göttlichen Schöpfungsordnung beschrieben. Also wenn wir verstehen wollen, was der Paulus sagt mit diesen wirklich sehr herausfordernden Schriftstellen, dann müssen wir verstehen, was Gott in der Schöpfung beabsichtigt hat. 1. Korinther 11, 2 bis 16. Dieser Abschnitt behandelt das Thema der Kopfbedeckung beim Beten und Weissagen und bringt die Schöpfungsordnung als Grundlage dafür. Wieder die Schöpfungsordnung. Hier wird eine Hierarchie beschrieben, die jedoch auf Basis des gegenseitigen Respekts und der Ehre verstanden werden sollte. Wichtig ist, dass hier kein Bezug zur Gemeindeversammlung gemacht wird. Verstehen wir lesen hier nachher in der Schriftstelle, die Frau soll beim Beten oder Weissagen eine Bedeckung tragen. Und dann sagt der Paulus, die Frau soll schweigen. Ja, was jetzt? Darf sie beten und Weissagen, aber muss sie schweigen? Und da bin ich drauf gekommen, dass dieses Beten und Weissagen keinen Bezug hat zur Gemeindeversammlung. Das ist im privaten oder auch im öffentlichen Bereich, aber nicht in der Gemeindeversammlung. Hier ist kein Bezug in 1. Korinther 11, da kannst du suchen, wie du magst. Da findest du keinen Bezug, dass es hier um die Gemeindeversammlung geht. In 1. Korinther 14, wo die Frau schweigen soll in der Gemeinde, sehr wohl. Da geht es nur um die Gemeinde in 14, Kapitel 14, aber hier nicht. Also das widerspricht sich die Schrift nicht. Manche sagen, die Schrift widerspricht sich. Hier soll die Frau beten und weissagen und dort soll sie schweigen. Nein. 1. Petrus 3, 1 bis 7. Hier wird die wechselseitige Beziehung betont. Die Frauen sollen in Ehrfurcht vor Gott, in Liebe und Reinheit leben. Hier wird auch beschrieben, wie sie sich schmücken sollen. Mit Sanftmut, mit ihrem Wesen und nicht mit V aufgedonnert wie ein V, sondern ihrem Wesen sanftmütig. Das ist der wahre Schmuck vor Gott. Frauen dürfen sie und sollen sich schmücken. Aber nicht so, wie die Welt sich schmückt. Während Männer auf ihre Frauen Rücksicht nehmen und sie ehren sollen. 1. Korinther 14, jetzt kommen wir zu der ganz heißen Stelle. 34, 35, dieser Text wurde und wird unterschiedlich ausgelegt. Da wird gestritten, dass die Funken spritzen. Wird grundsätzlich mit der Frage der Ordnung und des Respekts innerhalb der Gemeindeversammlungen, Veranstaltungen verstanden. Manche Ausleger interpretieren das Schweigen als eine Begrenzung auf spezielle Situationen als kulturell bedingten Hinweis. Gleich der Hinweis, ich habe parallel dazu haben wir eine umfangreiche Lehrschrift ausgearbeitet. Und da geht es eben darum, dass einige der Ausleger sagen, ja, was der Paulus wollte, dass die Frauen in der Gemeinde nicht schwatzen. Aber dieses Wort Laleo, das kann man eben mit Schwatzen übersetzen. Das wird auch für Gott, wenn Gott redet, im gleichen Kapitel wird Laleo verwendet. Also das ist auch keine Lösung, dass wir sagen, ja, die Frauen haben nur geschwatzt, die sollen den Mund halten, die schwatzen bloß immer. Nein, das ist hier gar nicht gemeint. 1. Timotheus 2, 11 bis 14. Diese Passage ist ein weiteres, häufig diskutiertes Beispiel. Sie wird oft auf den Grundsatz bezogen, dass Frauen durch Lehren nicht die Autorität über Männer in der Gemeinde ausüben sollen, was verschiedene Interpretationen, Anwendungen hervorgebracht hat. Also das schauen wir uns nachher noch ganz genau an, weil hier haben wir einen wichtigen, wichtigen Schlüssel. So, wir kommen zum nächsten Thema, die Bedeutung der wichtigsten Schriftstellen. Was ist die Bedeutung dieser Schriftstellen? Was ist die Absicht Gottes? Was ist im Herzen Gottes zu diesen Schriftstellen? Weil wir müssen ja verstehen, das, was hier niedergeschrieben ist, ist ja nicht von Paulus, sondern vom Geist Gottes durch den Paulus. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Ja, manche sagen dann, ja, der Paulus, der war halt ein Frauenverächter und so weiter. Wie oft habe ich das schon gehört? Nein, überhaupt gar nicht. Es ist total daneben. Und wie sanftmütig und liebevoll der Herr Jesus mit Frauen umgegangen ist, das beeindruckt uns. Und auch mit Ehebrecherinnen. Er sagt, haben sie dich nicht verdammt, so verdamme ich dich auch nicht. Aber dann geh hin und sündige nicht mehr. So, Unterordnung und das Verhalten bei Gebet und Weissagung. 1. Korinther 11, 3. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann. Wir werden nachher noch zu der, kommen wir nicht dazu, aber mir fällt gerade ein, Paulus und Lukas auf dem Weg der letzten Reise von Paulus nach Jerusalem kehren im Haus von dem Evangelisten Philippus ein. Philippus ist einer dieser sieben, wir wissen, ja, wer gemeint ist. Und er hat vier Töchter und die weissagen. Aber die haben keine Bedeckung getragen beim Weissagen, weil sie es sie haben es nicht in der Gemeinde getan, da lesen wir nichts, dass die in der Gemeinde geweissagt haben. Und sie waren nicht verheiratet, weil hier geht es ja um Eheleute, Mann und Frau, die verheiratet sind. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann. Also ich bin nicht das Haupt von der Petra oder von der Katharina, sondern das Haupt von der Katharina ist der Johannes und nicht ich. Obwohl sie ja Frau und ich ein Mann bin, aber das hat damit nichts zu tun, es geht um Ehe. Das Haupt der Frau, aber der Mann, das Christushaupt, aber Gott. Jeder Mann, der betet oder weissagt und etwas auf dem Haupt hat, entehrt sein Haupt. Jede Frau aber, die mit unverhülltem Haupt betet oder weissagt, entehrt ihr Haupt, denn sie ist ein und dasselbe wie die Geschorene. Also da haben wir schon da Situationen, wo wir schauen müssen, was war damals los, gerade in Korinth. Und die Korinther haben vieles anders gemacht als die restlichen Gemeinden. Und der Paulus musste vieles dort ganz scharf korrigieren. In diesem Abschnitt geht es um das private oder öffentliche Gebet und die Weissagung von Männern und Frauen. Hier ist kein Bezug zur Gemeinde gemacht, in der vom Heiligen Geist durch den Apostel Paulus an anderer Stelle, 1. Korinther 14, besondere Ordnungen aufgestellt werden. In 1. Korinther 14 sagt der Paulus, wie es in der Gemeinde zugehen soll. Bitte, ihr Korinther, ihr habt solche Unordnung. So und so soll es ablaufen in der Gemeindeversammlung. Nun ist die Frage, ob die Frau sich beim Beten und Weissagen verhüllen soll, so wie es zunächst hier verstanden werden kann. Also muss sie jetzt ein Kopftuch tragen oder ein Schleier. In Vers 5 steht das griechische Wort für unverhüllt, akatakaluptos. Das bedeutet durchaus nicht unverhüllt, sondern unbedeckt. Es geht also nicht darum, dass sich die Frau verhüllt, also einen Schleier um das Haupt legt oder Kopftuch. In Vers 6 steht das griechische Wort für sich nicht verhüllt, also für verhüllt, katakalupto. Das bedeutet sich bedecken oder sich bedecken lassen. In beiden Fällen geht es also nicht darum, dass die Frau einen Schleier oder ein Kopftuch tragen müsste. Es ging darum, dass die Frauen schon bei der Schöpfung, beim Sündenfall, sich über die Männer gestellt haben. Und das geht gar nicht, weil das widerspricht total der Schöpfungsordnung Gottes. Frauen sollen nicht in der Gemeinde, bitteschön, wir reden eben von der Welt, über Männer herrschen. Und als Zeichen, dass sie sich unterordnen, haben die damals eine Bedeckung getragen. Und wir lesen, wenn wir das weiterlesen, dann sagt er, wir haben diese Verhaltensweise oder so nicht, ja, wenn jemand jetzt darüber streiten möchte. Also hier geht es nicht um ein Gebot des Herrn, wo der Paulus in der Apostelgeschichte in 1. Korinther 14 sagt, der erkenne das, was ich sage, die Frau soll schweigen, ein Gebot des Herrn ist, das sagt er hier nicht. Sondern er sagt, wir haben diese Gewohnheit nicht. Wenn du streiten willst, wir haben diese Gewohnheit nicht. Ja? Also es geht nur um ein Prinzip, dass die Frau versteht, dass sie sich unter den Mann unterordnet und nicht überordnet, wie die Eva das gemacht hat über den Adam. Weil das erlaubt Gott nicht. Das erlaubt er nicht aufgrund seiner Schöpfungsordnung, seines Schöpfungswillens und das, was in seinem Herzen ist. Der Mann hat eine Aufgabe und Verantwortung, die Frau hat eine Aufgabe und Verantwortung. Und beide ergänzen sich. Und nicht, dass der eine die Rolle des anderen übernimmt. Das ist nicht die Absicht Gottes. In Vers 10 haben wir gelesen, darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben um der Engel willen. Was ist jetzt da wieder los? Ja klar, wir wissen, dass die Engel Gottes um uns herum sind. Die beobachten alles. Und wir wissen auch, das sagt der Petrus ja, dass die Engel in dieses Geheimnis, das Gott dem Paulus offenbart hat, das Geheimnis des Christus, dass Engel hineinschauen wollen. Engel wollen das erfahren, weil Gott hat das auch keinem Engel offenbart. Natürlich mittlerweile, seit fast 2000 Jahren, erkennen Engel an der Gemeindeordnung, was das Geheimnis des Christus ist. Aber Engel sind um uns. Und er sagt, die Frau soll die Schöpfungsordnung Gottes einhalten, auch um der Engel willen. Dass die Engel sehen, der Mensch, der gläubige Mensch, das Kind Gottes, ist Gott gehorsam. Eine Macht, jetzt müssen wir die Macht noch checken. Dieses Wort Macht ist im griechischen Urtext das Wort Exousia. Und bedeutet Gewalt, Recht, Obrigkeit oder eben auch Macht. Hier geht es also ganz offensichtlich darum, dass sich die Frau in ihrem Verhalten ständig an die Schöpfungsordnung hält und versteht, dass sie sich ihrem Haupt, nämlich ihrem Mann, unterordnen soll. Ihrem Mann, nicht mir, einem fremden Mann, aber deinem Mann musst du dich unterordnen. Und nicht, wie das Eva in Rebellion gegen Gott und ihren Mann getan hat, indem sie die Autorität, die Gott Adam gegeben hatte, an sich gerissen hat. Und das ist, da ist die Wurzel des Übels. Da ist die Wurzel begründet. Und darum leitet der Paulus das ab, gerade an die Korinther. Aber nicht nur an die Korinther. Er schreibt es auch an Timotheus, der in Ephesus war. Nicht nur an die Korinther. Gell? Daher leitet es ab. Und er verbindet es immer wieder mit der Schöpfungsordnung. Adam wurde zuerst gebildet, danach die Frau. Und der Mann wurde nicht für die Frau, sondern die Frau für den Mann. Immer wieder kehrt der Paulus in diesen Zusammenhängen zur Schöpfungsordnung zurück. Und da bleibt uns nichts übrig, als zu sagen, was ist der Schöpfungswille Gottes? Und dann haben wir den Schlüssel. Und das ist der Schlüssel für die ganze Geschichte. Die Rolle der Frau in der Gemeinde. Jetzt kommen wir zum 1. Korinther 14, 34, 35. Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen schweigen in den Gemeinden. Denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden. Also da steht für Reden Laleo. Da haben manche gesagt, sie sollen nicht schwatzen. Nein, das ist nicht gemeint. Sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Ach, das Gesetz, jetzt haben wir wieder was. Was für ein Gesetz. Die Korinther kennen das Gesetz vom Sinai gar nicht. Das Gesetz, das Gott Israel gegeben hat. Wie auch das Gesetz sagt. Das ist noch mehr eine Herausforderung für uns, weil wir auch noch studieren. Was ist hier gemeint? Wenn Sie aber etwas lernen wollen, so sollen Sie daheim Ihre eigenen Männer fragen. Diese Stelle gehört zu den am häufigsten umstrittenen, herausfordernden Passagen bezüglich der Rolle der Frau im Gottesdienst. Wichtig ist hier, worum es grundsätzlich geht, wenn in dieser Schriftstelle davon die Rede ist, dass die Frauen in der Gemeinde schweigen sollen. Ja, dann darf die Clara nicht mehr singen und die Katharina oder was? Ja, was machen wir denn damit? Jetzt los. Was machen wir denn damit? Ja, das ist wirklich ein Seelenschmerz. Lehrverbot der Frauen in der Gemeinde damals. Die entscheidende Schriftstelle dazu wollen wir gemeinsam lesen. 1. Timotheus 2, 11 bis 14. Eine Frau lerne in der Stille in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, oder über den Mann zu herrschen, sondern sie soll sich still verhalten. Und jetzt kommen wir an den innersten heißen Punkt. Denn Adam, schau her, er nimmt sofort wieder Bezug, immer. Er nimmt sofort wieder Bezug zur Schöpfungsordnung. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und da müssen wir verstehen, wo er es herleitet, der Paulus. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Gott ist da konsequent. Eva hat sich verführen lassen und das schlägt durch auf alle Frauen. Von der Urmutter auf alle Frauen. Hier noch eine andere Übersetzung, die den Sinn des hier Gesagten noch mehr verdeutlicht. Wir werden das gleich verstehen. Das löst sich gleich auf. Eine andere Übersetzung, 1. Timotheus 2,11, eine Frau soll still und mit ganzer Bereitschaft zur Unterordnung auf das hören, was im Gottesdienst gelehrt wird. Und jetzt kommt's. Ich gestatte es einer Frau nicht, vor versammelter Gemeinde zu lehren und sich damit über die Männer zu stellen. Sie soll sich vielmehr still verhalten. Und das ist der Schlüssel zu der ganzen Geschichte. Und das klären wir in 10 Minuten auf. Bis dahin musst du ein bisschen Geduld haben, aber das klären wir genau auf. Genau das ist der Punkt, den wollen wir aufklären. Krall dich noch fest am Stuhl, dass du noch ein bisschen Geduld hervorquetscht. Und dann... Wir lesen in der Schöpfungsgeschichte, wir kommen zum nächsten Punkt, die Schöpfungsordnung Gottes. Und das ist der Ausgangspunkt. Und da müssen wir jetzt ganz besonders aufmerksam sein. Wir lesen in der Schöpfungsgeschichte, dass der Mann zuerst geschaffen wurde, danach wurde die Frau aus dem Mann heraus geschaffen, indem Gott dem Mann eine Rippe entnahm und daraus die Frau bildete. Ja, warum hat er eine Rippe genommen? Aber übrigens, da ließ Gott einen tiefen Schlaf über den Menschen fallen. Gell? Aber Gott hat da keine chemischen Mittel, keine Narkose gebraucht. Er hat das einfach ins Gehirn programmiert. Gott hat ja beim Adam und der Eva die Sprache programmiert, hat am Turmbau von Babel die Festplatte gelöscht von allen, die konnten sich nicht mehr unterhalten mit der Sprache, die sie gelernt haben. Hat es gelöscht und hat eine neue Sprache programmiert bei den unterschiedlichen Menschen. Also Gott kann einem Menschen seinem Gehirn befehlen, dass es in einen tiefen Schlaf fällt. hat eine Rippe entnommen. Ich habe mir überlegt, warum hat er keine Zehe genommen, hat daraus die Frau gemacht. Ja, damit wir nicht auf der Frau rumtrampeln wahrscheinlich. Aber das ist jetzt ein Spaß, gell? Wir erkennen weiter, dass der Mann nicht für die Frau geschaffen wurde, sondern vielmehr die Frau für den Mann. 1. Korinther 11, 8, denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Der Mann erhielt Gottes Auftrag und Gebot. Im Schöpfungsbericht erkennen wir, dass Gott dem Mann seinen Auftrag und sein Gebot gab, bevor die Frau existierte. Das ist mir zumindest bisher nicht so aufgefallen in dem Zusammenhang. Aber wo ich das jetzt studiert habe, habe ich festgestellt, Gott gab dem Adam sein Gebot und den Auftrag, über diese Welt zu herrschen, bevor er Eva in Existenz gebracht hat. Bevor Eva existiert hat. Bevor Gott die Frau für den Mann erschuf, setzte er ihn in den Garten Eden und gab ihm folgendes Gebot. 1. Mose 2,15. Gott, der Herr, nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Also wir sehen hier eindeutig, Gott nimmt Adam, bringt ihn in den Garten Eden und sagt ihm, er soll über diese Welt herrschen und sagt ihm auch, was er nicht darf. Von dem einzigen Baum, dem Baum der Erkenntnis zu essen, bevor Eva existiert hat. Der Sündenfall. Nun ist es wichtig zu erkennen, was genau und wie geschehen ist, um zu verstehen, wie die Frau eine Autorität ausgeübt hat, die ihr gar nicht zustand, die Gott ihr überhaupt nicht übertragen hat. Und da ist Gott konsequent. Gott ist dasselbe, gestern, heute und Ewigkeit. Er ändert sich nicht. Das ist ja das Schöne, dass Gott berechenbar ist, aufgrund seines Wortes. Wir wissen ganz genau, was auf uns zukommt, wenn dann Prinzip. Wir kennen das Wenn-Dann-Prinzip. Obwohl Gott Adam das Gebot gab, nicht vom Baum der Erkenntnis zu essen und ihm auch die Verantwortung dafür übertrug, wir werden nachher sehen, weil Adam nachgegeben hat, ohne dass er selber betrogen wurde. Eva wurde betrogen, aber er hat zuliebe seiner Frau dann das Gebot übertreten. Und weil Adam das Gebot übertreten hat, hat Gott die Erde verflucht. Um des Mannes willen hat Gott die Erde verflucht. Nicht um der Frau willen, weil Gott hat Adam die Autorität gegeben und die Verantwortung übertragen. Und er hat Adam verantwortlich gemacht. Obwohl Gott Adam das Gebot gab, nicht vom Baum der Erkenntnis zu essen und ihm auch die Verantwortung dafür übertrug, hat sich die Frau über dieses Gebot, das Gott dem Mann und nicht ihr gegeben hat, einfach hinweggesetzt und hat für sich und für ihren Mann entschieden, was ihr gar nicht zustand. Leider hat Adam, der Mann, das erfüllt, indem er nachgegeben hat und auch aß. Aber er wurde nicht betrogen. Die Frau wurde betrogen. Als der Teufel sie betrog, hat sie im Dialog mit dem Teufel agiert. Stand ja auch nicht so. Sie sollte als Hilfe den Mann beraten, ihn begleiten. Eigentlich hätte Adam den Dialog führen müssen. Nein. Eva hat diesen Dialog geführt. Hat sie im Dialog mit dem Teufel agiert und die Entscheidung getroffen. Sie hat entschieden, obwohl ihr das gar nicht zustand. Das Gebot, das Gott ihrem Mann gab und nicht ihr zu brechen. Und zwar hat sie diese Entscheidung nicht nur für sich, sondern auch gleich für ihren Mann getroffen, der bei ihr war. Da haben wir das Problem. Daraus leitet der Apostel Paulus in seinem ersten Brief an Timotheus ab, dass der Mann von Gott die Verantwortung übertragen bekam und auch die entsprechende Autorität ausüben soll. 1. Timotheus 2,13, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Sehen wir das, Geschwister? Das hat alles den Bezug hier zur Schöpfung. Die Konsequenz nach dem Sündenfall war die gleiche wie vor dem Sündenfall. Da hat Gott nichts geändert. Wie oft habe ich gehört, nach dem Sündenfall hat sie Sehnsucht nach ihrem Mann, aber er wird sie unterdrücken, er wird über sie herrschen und mit den Füßen treten. So ein Schmarrn, das steht da gar nicht. Das steht da überhaupt gar nicht. Sondern es geht Gott nur darum, dass Adam zuerst geschaffen wurde und die Frau für ihn, nicht er für die Frau. Die Frau für ihn als Hilfe. Und immer wieder geht es eben darum, nach dem Sündenfall war das das Gleiche. Wir lesen Folgendes. 1. Mose 3,16 Vers B. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Ja. Wie oft ist diese Schriftstelle total falsch ausgelegt worden? Wir lesen, das hat jetzt hier keinen Platz, aber in der Lehrschrift wirst du es lesen, da haben wir es eingefügt. Das gleiche Wort steht beim Kain. Die Sünde wird nach dir Verlangen haben, aber du sollst über sie herrschen. Das gleiche Wort Verlangen, ja. Beim Kain. Hier ist nicht gemeint, dass sich die Frau nach dem Manne sehnen wird, ja, dein Verlangen sein, sondern vielmehr, dass sie versuchen wird, von ihm Besitz zu ergreifen, beziehungsweise ihm seine Autorität abzunehmen, wie es beim Sündenfall ja ganz praktisch geschehen ist. Das ist hier gemeint. Du wirst versuchen, ihn in den Griff zu bekommen, seine Autorität an dich zu reißen. Du möchtest herrschen. So wie es die erste Frau umgesetzt hat. Jetzt müssen wir noch das Wort herrschen aus dem Kontext heraus verstehen und erkennen, was gemeint ist. Verlangen haben wir verstanden. Dieses Wort herrschen, Hebräer Mashal, wird hier im Zusammenhang als regieren, Autorität ausüben, Herr sein, verwalten etc. verwendet. Aha, jetzt haben wir verstanden. Sie wird versuchen, die Autorität ihres Mannes an sich zu reißen, die Herrschaft zu übernehmen, und er soll aber Autorität ausüben. Er soll das Haupt der Familie sein, er soll die Verantwortung tragen. Er soll auch das letzte Wort haben, natürlich immer im Ratschluss mit seiner Frau. Dafür ist sie ihm als Hilfe gegeben von Gott. Wir sollen auf unsere Frauen hören, das ist doch selbstverständlich. So, jetzt kommen wir zu dem Thema, wie es das Gesetz sagt. Auch missverständlich. Nun gibt es eine Aussage im ersten Brief des Apostel Paulus an die Korinther, die schon für viel Kopfzerbrechen gesorgt hat. Dazu lesen wir. Nochmal 1. Korinther 14, 34. Sollen die Frauen in den Gemeinden schweigen, denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wie oft habe ich das überlesen und denke, ja, ob im Unterbewusstsein an das Gesetz Gottes für Israel am Sinai gedacht. Aber das ist hier überhaupt nicht gemeint. Warum sollte auch der Paulus den Korinthern was vom Gesetz vom Sinai schreiben, das nur für Israel gilt? Die Frage ist, welches Gesetz hier gemeint ist. Wenn hier vom Gesetz die Rede ist, müssen wir uns unterscheiden. Ganz grundsätzlich wird wir wissen oft, dass über das Alte Testament gesprochen wird, über das Gesetz und die Propheten. Hast du das auch schon mal gelesen? Alte Testament, das Gesetz und die Propheten. Ganz grundsätzlich wird über die 5 Bücher Mose von der Tora gesprochen. Hast bestimmt auch schon einmal gehört. Tora bedeutet wörtlich Lehre oder Unterweisung und bezieht sich auf die ersten 5 Bücher Mose, die auch Pentateuch bezeichnet werden. Die grundsätzliche biblische Bezeichnung dafür, für die 5 Bücher Mose, ist das Gesetz. Der Apostel Paulus meint hier nicht das Gesetz, das Gott Israel am Sinai gab und nur für Israel galt, sondern er meinte das Gesetz, das Gott Adam und Eva stellvertretend für den Mann und die Frau gab, für alle Zeiten, und das auch heute noch gilt. Da ist eben der Apostel Paulus in den Lehrbriefen ausdrücklich betont und immer wieder Bezug nimmt zur Schöpfungsordnung. Was nun noch zu klären ist, ist das Lehrverbot der Frau in der Gemeinde. Alles andere konnten wir nun anhand des Ratschlusses Gottes aus seinem Wort aufklären. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen schnell, ein bisschen komprimiert. Dafür stellen wir die Lehrschrift zur Verfügung. Ich muss mal schauen, sobald ich mit dem Adnan noch abgestimmt habe, werde ich es dann hochladen und euch den Link schicken. Und da ist es nochmal sehr ausführlich beschrieben alles. Ja. Wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass es einen Zeitpunkt gab, an dem die Wortoffenbarung durch den sogenannten fünffältigen Dienst, nämlich Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, durch die Schriftoffenbarung abgelöst wurde. Ihr müsst euch vorstellen, im Jahr 58 oder 55, wo der Paulus den Brief an die Korinther schreibt, im Jahr 55, da gab es die Bibel, das Neue Testament noch nicht, es gab das Alte Testament, das Gesetz und die Propheten, aber das Neue Testament gab es nicht. Da kommt dann ein Paulus oder ein Petrus oder ein Apostel Johannes und tritt in der Gemeinde auf und sagt, das ist der Wille Gottes, so spricht Gott. Und sie konnten es ja nicht prüfen, weil die Schrift war noch nicht vorhanden. Sie mussten das jetzt annehmen als Wort Gottes und darum hat Gott auch das durch Zeichen und Wunder begleitet, dass alle wussten, das ist vom allmächtigen Gott die Botschaft. So, wir wissen also aus der Heiligen Schrift, dass es einen Zeitpunkt gab, an dem die Wortoffenbarung durch Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, den sogenannten fünffältigen Dienst, durch die Schriftoffenbarung sukzessive abgelöst wurde. Und das ist jetzt auch ein ganz entscheidender Punkt, um zu verstehen, was gilt heute im Gegensatz zu damals, was die Heilige Schrift, das Neue Testament, die 27 Bücher noch nicht gab. Die Schriftoffenbarung ist das Neue Testament der Bibel, das aus 27 Büchern besteht. Der Herr Jesus hat diesen fünffältigen Dienst gegeben, der übrigens nur aus Männern bestand. Wir werden gleich verstehen, warum. Warum er keine Frauen als Apostel berufen hat oder Propheten. Das werden wir gleich verstehen. Aber immer wieder nur im Zusammenhang mit der Schöpfungsordnung. Der Herr Jesus hat diesen fünffältigen Dienst gegeben, das lesen wir ganz klar im Epheserbrief, der übrigens nur aus Männern bestand, um die Offenbarungen Gottes zu verkündigen und schließlich nach und nach in den 27 Büchern auch niederzuschreiben. Wir wissen auch, dass Gott die Verkündigung dieser berufenen Männer, die die Offenbarungen Gottes weitergaben, durch Zeichen und Wunder bestätigte, damit alle sicher sein konnten, dass dies Offenbarungen des allmächtigen Gottes waren. Und dann haben sie noch die Gabe der Geisterunterscheidung gehabt. Das lesen wir auch im 1. Korinther 12. Das war eine charismatische Gabe, eine Gnadengabe, dass die Geister unterscheiden konnten. Die konnten unterscheiden, da hat Gott eine Gnadengabe in der Gemeinde gegeben, konnten unterscheiden, das, was der sagt, ist nicht vom Geist Gottes. Das brauchen wir heute nicht mehr, das haben wir heute auch nicht mehr, die Gabe der Geisterunterscheidung. Warum? Weil wir das vollkommene Wort Gottes haben. Anhand dessen können wir alles prüfen. Das Wort Gottes ist der Maßstab. Und da muss ich alles messen lassen, alles, was du hier erzählst. So, die Gemeindeordnung damals und heute. Die durch den Heiligen Geist bevollmächtigten und ausgerüsteten Männer Gottes hatten in den Gemeinden, das musst du dir vorstellen, die Autorität über die Offenbarungen und den Ratschluss Gottes, die sie durch ihre Lehre ausübten. Im Alten Testament lesen wir, wenn da der Prophet gekommen ist, dann haben die gezittert, die haben sich gefürchtet, vielleicht bringt er das Gericht Gottes. Gell? Wenn der Samuel gekommen ist, dann haben die gezittert. Und natürlich haben auch hier jetzt im Neuen Bund haben diese Männer Autorität ausgeübt über die Lehre. Geistliche Autorität über die Lehre. Weil sie haben die Wortoffenbarungen, die niemand bisher gehört hat, von Gott überbracht. Also die Männer Gottes hatten in den Gemeinden die Autorität über die Offenbarungen und Ratschluss Gottes, die sie durch ihre Lehre ausübten. Und jetzt verstehen wir, warum Gott keine Frauen berufen hat. Weil dann hätten Frauen in den Gemeinden, auch über Männer, nicht nur über Frauen, Autorität ausgeübt. Und es widerspricht der Schöpfungsordnung Gottes. Aus dem Grunde war das so. Somit haben diejenigen, die in den Gemeinden lehrten, die geistliche Autorität über die Gemeinden ausgeübt. Und es erlaubt Gott einer Frau nicht, dass sie über Männer, über die Lehre, über Männer herrscht. Und wie ist es heute? Hab noch ein bisschen Geduld, ich habe gesagt 10 Minuten, 18 erst um. 18 erst um. Nachdem aber die Frau keine Autorität über die Männer haben darf, bitteschön, im Leib Christi, reden nicht von der Welt, gell? Hat eben der Apostel Paulus, inspiriert durch den Heiligen Geist, den Frauen nicht erlaubt zu lehren, damals. Und heute? Nachdem das vollkommene Wort Gottes in der Form der 27 Bücher des Neuen Testamentes da ist, gibt es keine Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer mehr. Ja, haben wir schon festgestellt, die gibt es nicht mehr. Auch viele Dinge haben aufgehört, dieses Sprachenreden, in Fremdsprachen reden zu können. Wenn der Paulus dort zu vielen Heidennationen gegangen ist, hat ihm Gott eine Sprache gegeben, die er nie gelernt hat. Und die konnten ihn verstehen und so weiter. Das hat alles aufgehört. Viele Dinge haben aufgehört. Apostel, Propheten gibt es nicht mehr. Brauchen wir alles nicht mehr. Warum nicht? Nachdem das vollkommene Wort Gottes in der Form der 27 Bücher des Neuen Testamentes da ist, gibt es keine Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer mehr, die etwas verkündigen können oder könnten, was es nicht bereits im geschriebenen, vollkommenen Wort Gottes gibt. Aus dem Grunde erlauben wir nicht, dass hier jemand irgendetwas bringt vor der Gemeinde, das nicht im Wort Gottes steht, das nicht mit dem Wort Gottes, mit dem Willen Gottes übereinstimmt. Da müssen wir wachen drüber, da haben wir Verantwortung vor Gott. Das ist unsere Aufgabe, darüber zu wachen. Deshalb sind auch die Zeichen und Wunder nicht mehr nötig, um die Träger dieser Gaben zu bestätigen. Eindeutig, ganz klar. Da ist ein Wandel passiert. Wann ist der Wandel passiert? Als das Vollkommene da war. Da ist der Wandel passiert. Seitdem das Vollkommene da ist, gibt es eine alleinige Autorität, und zwar die des vollkommenen Wortes Gottes, das auch als das Vollkommene bezeichnet wird. Ich möchte euch die Schriftstelle gleich zeigen. 1. Korinther 13, 9. Denn wir erkennen stückweise Wortoffenbarungen. Das Neue Testament gab es noch nicht. Und wir weissagen stückweise Wortoffenbarungen. Das Neue Testament gab es noch nicht. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden, Geschwister. Da haben wir den Schlüssel. Da haben wir den Schlüssel. Und jetzt kann niemand mehr geistliche Autorität über Lehre ausüben, weil wir alles prüfen anhand des Wortes Gottes. Du und ich und der Adnan. Wir prüfen das alles. Und du kannst nicht mehr hier hereinkommen und sagen, so spricht Gott, und uns irgendeine verdrehte Lehre bringen. Und wir würden das sofort entlarven, weil wir sagen, wo, die Frage ist, wo steht das? Wo steht das? Es steht nicht in der Schrift. Mund halten. Ist doch herrlich, Geschwister, ist doch herrlich. Daher ist es seit dieser Zeit völlig gleich, ob ein Mann oder eine Frau in der Gemeinde lehrt, da jeder gleichermaßen unter der Autorität des Vollkommenen steht. Was für ein Befreiungsschlag, Geschwister, ich habe einen Luftsprung gemacht, wo ich das erkennen durfte. Adnan, du. Darüber haben die Ältesten zu wachen. Niemand darf eine Lehre in der Gemeinde bringen, die nicht vollständig unter der Autorität des Vollkommenen steht und immer von den Ältesten geprüft werden muss. Also, jede Frau, die vom Heiligen Geist inspiriert ist und motiviert ist, zu lehren, kann hier lehren, weil sie kann über die Lehre nicht herrschen. Fazit, die Autorität in der Gemeinde hat einzig und allein das Wort Gottes. Und wir wissen, dass das Wort Gottes ein Synonym für den Herrn Jesus Christus ist und sogar sein Name als das Wort Gottes bezeichnet wird. Also es gibt nur eine Autorität und es ist das Haupt der Gemeinde, Jesus Christus. Er ist das Wort Gottes. Er hat die Gemeinde erkauft mit seinem Blut und er ist das Haupt. Und er hat die Autorität und wir alle haben uns unterzuordnen. Deshalb können auch Frauen heute in der Gemeinde lehren, da ihnen durch die Verkündigung keinerlei Möglichkeit mehr gegeben ist, über die Männer Autorität auszuüben oder gar über sie zu herrschen, was gemäß der Schöpfungsordnung von Gott nicht erlaubt ist. Ist das verständlich, Geschwister? Konnte ich das verständlich rüberbringen? Hast du das verstehen können, was ich da gesagt habe? Ist das okay? Amen. Amen. Also für alle, die jetzt hier sitzen, alle, die auch übers Netz zugeschaut haben, später zuschauen, ich werde auf der Gemeindeseite diese Lehrschrift, die wir entwickelt haben, entsprechend veröffentlichen und dann kannst du die abrufen. Und da ist alles sehr ausführlich nochmal erklärt und dann kannst du in das ganze Thema richtig dich hineinarbeiten. Wir danken für die Aufmerksamkeit und für eure Zeit. Zeit ist Leben. Zeit ist nicht Geld, Zeit ist Leben. Danke, dass du dabei warst. Gottes Gnade und Frieden und bis nächsten Sonntag. Servus.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft der Gemeinde Jesu Christi. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Gnade und Frieden.